Ich grüße Sie, ich grüße euch alle, freue mich immer, wenn ich in der Zionshalle sein darf und wenn dann noch Fredi die Moderation macht, dann ist das nochmal was ganz Besonderes. Ich grüße auch die, die an den Endgeräten sitzen und möge der Herr uns Gnade geben zu diesem Thema zwischen Klimaretter und Menschenretter. Groß ist seine Gnade über dem Himmel hinaus und bis zu den Wolken deine Treue. Erhebe dich über den Himmel, Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Diesen Vers hat meine Frau an unserer Etagentür zu unserer Wohnung geklebt. Als ich gebeten wurde, dieses Thema zu bearbeiten zwischen Klimaretter und Menschenretter, da musste ich immer wieder ganz bewusst an dieses Gebet Davids denken, denn das Gebet geht weiter: damit deine Geliebten befreit werden, rette durch deine Rechte und erhöre mich. Und ihr Lieben, im Bewusstsein, ein Geliebter zu sein, stehe ich hier und wage mich an dieses Thema. Es ist ein schwieriges Thema. Da ist so viel Verunsicherung. Da gibt es so radikale Forderungen. Junge Menschen kleben sich auf die Straße oder seilen sich von Autobahnbrücken ab. Sie blockieren Straßen, behindern Rettungswagen und beten ihr Glaubensbekenntnis: die Welt geht unter. Und die Klimaaktivisten nennen sich letzte Generation. Ihr Name lässt vermuten, dass sie sich als letzte Generation der Menschheit fühlen. Sie meinen aber, dass sie die Letzten seien, die noch das Schlimmste verhindern können. Und dazu übertreten sie Gesetze und greifen zu Zwangsmaßnahmen. Und gleichzeitig entstehen Staus, unzählige Autos stoßen Abgase aus und müssen große Umwege fahren und. Und dann werden unsere Sicherheitskräfte bemüht, die jungen Leute vorsichtig von der Straße zu lösen. Und das alles kostet Unsummen, trägt zur Verschmutzung bei, löst Ärger aus, wie man sich natürlich gut vorstellen kann. Was tun? Ich wurde an Spurgeon erinnert, dem englischen Prediger. Er schreibt zu Psalm 46 in seinem Kommentar: wenn es dunkel ist um uns her, so lasst uns mit Martin Luther sagen: komm, Magister Philipp, wir wollen den Psalm 46 anstimmen. Ein feste Burg ist unser Gott. Und diesen Psalm lesen wir einmal. Gott ist uns Zuflucht und Stärke, als Beistand gefunden, besonders in Not. Darum fürchten wir uns nicht, auch wenn die Erde bebt und die Berge im Meer versinken, wenn die Fluten toben und Tosen und Berge von ihrem Wüten erzittern. Ein Strom mit seinen Bächen erfreut Gottes Stadt, das Heiligtum, die Wohnung des Höchsten. Gott ist in ihrer Mitte, nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht. Völker toben, Reiche taumeln, seine Stimme erschallt, die Erde schmilzt. Der Herr, der Allmächtige, ist bei uns, der Gott Jakobs ist unsere Burg. Kommt und seht die Taten des Herrn, der Entsetzen auf der Erde verbreitet. Er beseitigt die Kriege auf der ganzen Welt, zerbricht den Bogen, zerschlägt den Speer und verbrennt die Wagen im Feuer. Lasst ab und erkennt: ich bin Gott. Ich werde erhöht sein unter den Völkern, erhaben auf der ganzen Erde. Der Herr, der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Du fragst dich vielleicht, was hat dieser 3000 Jahre alte Psalm mit unserem Thema zu tun? Nun, dieses Kampf- und Trutzlied entstand wahrscheinlich bei der Belagerung Jerusalems etwa 700 vor Christus durch Sanherib, den König von Assyrien. Und der Psalmist beschreibt Veränderungen, die zu unserem Thema passen. Die Erde bebt, die Berge versinken, Fluten toben, Völker toben, die Russen marschieren in die Ukraine ein, die Erde schmilzt. Im Februar zog ein heftiger Orkan über Norddeutschland. In der Elbmündung und auf der Elbe sanken Schiffe und wurden an das Land gedrückt. Der Orkan, begleitet von heftigen Regen- und Hagelschauern, zerstörte unzählige Gebäude, entwurzelte Hunderttausende von Bäumen Unzählige Menschen und Tiere kamen ums Leben und große Gebiete waren mehrere Monate völlig überflutet und verwüstet. Im Mai entluden sich über weite Teile Thüringens schwere Gewitter, die viele Flüsse innerhalb von wenigen Stunden um mehrere Meter ansteigen ließen. Über 2200 Menschen kamen dabei ums Leben. Im Dezember wurden die britischen Inseln und der Ärmelkanal von einem noch nie dagewesenen Sturm heimgesucht, der im gesamten Nordseegebiet eine Sturmflut auslöste, der ungefähr 10.000 Menschen zum Opfer fielen. So verlor die britische Marine 13 Schiffe und mehr als 1.500 Seeleute. Ihr Lieben, sind das nicht Beweise genug für den durch den Menschen verursachten Klimawandel? Haben die Klimaaktivisten nicht doch recht, wenn sie davon sprechen, dass es bereits 11:55 ist und sie die letzte Generation sind? Doch eines stimmt mich dabei nachdenklich. Der eingangs erwähnte Orkan in Norddeutschland ereignete sich im Februar 1648. Die schweren Gewitter über Thüringen entluden sich am 29. Mai 1613. Die schwersten Stürme, die jemals die britischen Inseln heimsuchten, ereigneten sich im Jahr 1703. Und des Weiteren weiß man von einer Dürre, die im Jahr 1540 Mitteleuropa heimsuchte. Fast ein ganzes Jahr lang hatte es in großen Teilen Europas nicht geregnet. Und höre und sehe da, ein Schweizer Historiker beschreibt die Ereignisse des Jahres 1540 wie folgt. 11 Monate fiel praktisch kein Regen, die Temperatur lag 5-7 Grad über den Normalwerten des 20. Jahrhunderts. Verbreitet muss die Temperatur im Hochsommer über 40 Grad geklettert sein. Unzählige Waldgebiete gingen in Flammen auf, beißender Rauch trübte das Sonnenlicht. Im ganzen Sommer wurde kein einziges Gewitter registriert und schon im Mai wurde das Wasser knapp, Brunnen und Quellen fielen trocken, die Mühlen standen still, die Leute hungerten, das Vieh wurde notgeschlachtet, in Europa starben schätzungsweise 500.000 Menschen. 1540. Quelle dieses Dokumentes war für mich die Zeitschrift des Mitternachtsrufes. Wir merken an diesen wenigen Beispielen, es hat immer gewaltige Veränderungen in der Natur gegeben. Es gab Eiszeiten und es gab Heißzeiten, also Hitzeperioden. Und wir gehen ja im Moment auch wieder auf eine Hitzeperiode zu. Ob es die Schweiz treffen wird, wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall Portugal, Spanien, jetzt geht es weiter Richtung Westdeutschland. Als die vorige Bundeskanzlerin nach dem Jahrhunderthochwasser im Ahrtal 2021 die Flutgebiete besuchte, weist sie darauf hin, wie wichtig gerade jetzt die Bekämpfung des Klimawandels sei. Und dann bittet der mutige SPD-Bürgermeister Helmut Lussi darum, ein Statement abgeben zu dürfen. Er erklärte sachlich, dass in den Annalen des Ortes Schuld, so heißt der Ort, schon 1790 eine vergleichbare Flutwelle erwähnt wird, die ja wohl nicht das Geringste mit dem Klimawandel zu tun gehabt haben konnte. Es gab noch keine Industrialisierung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass unsere Kanzlerin von diesem bürgermeisterlichen Einwand nicht gerade begeistert war. Statt Klimaschutz wäre hier Katastrophenschutz das Gebot der Stunde gewesen. Ach, wisst ihr was, ich wünschte mir einen ideologiefreien Umgang mit den Problemen unserer Zeit. Aber zurück zum Psalm. In allen Veränderungen betont der Psalmist Stabilität, die wir allein Gott verdanken. Wie heißt es hier so schön? Gott ist uns Zuflucht und Stärke. Gott ist in ihrer Mitte. Der Herr, der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Der Herr, der Allmächtige, ist bei uns. Der Gott Jakobs ist unsere Burg. Ihr Lieben, auf Gott ist Verlass. Sein Wort ist wahr. Es geht in Erfüllung, was er voraussagt. Und die Geschichte beweist es. Und dabei handelt es sich nicht nur um Gerichtsankündigungen, sondern um unzählige Verheißungen, auch solche, die unser Ökosystem betreffen. Ich denke dabei an 1. Mose 8. Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen um des Menschen willen, denn das Sinnen des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Das heißt doch, Gott hat versprochen, das Ökosystem grundsätzlich zu erhalten. Und der sichtbare Beweis, dass Gott zu dieser Aussage steht, ist, was sehen wir, wenn die Sonne scheint und es regnet? Seid ihr noch alle bei mir? Was sehen wir dann? Der Regenbogen. Der Regenbogen ist der sichtbare Beweis, dass Gott zu seinem Wort steht und versprochen hat, das Ökosystem grundsätzlich zu erhalten. Und dafür wollen wir ihm ganz herzlich danken und ihm Ehre geben. Das habe ich getan hier mit Psalm 147, stimmt dem Herrn ein Danklied an, spielt unserem Gott auf der Zither, ihm, der die Himmel mit Wolken bedeckt und Regen bereitet der Erde, der Gras sprossen lässt auf den Bergen. Er gibt Schnee wie Wolle, reif streut er wie Staub aus, er wirft sein Eis wie Brocken. Wer kann bestehen vor seinem Frost? Er sendet sein Wort und schmelzt sie, er lässt seinen Wind wehen, es rieseln die Wasser. Auf unseren Gott ist Verlass. Amen. Kommen wir zurück zu Psalm 46. Wie reagieren wir auf Veränderungen im Zusammenhang mit der Stabilität, die wir durch unseren Gott haben? Sehen wir uns mal die Imperative an. Ich habe sie hier rot unterlegt. Kommt und schaut die Großtaten des Herrn. Lasst ab und erkennt, dass ich Gott bin. Also keine Resignation. Das ist die heilige Gelassenheit eines gottesfürchtigen Menschen. Wenn die tiefe Beziehung zu ihm da ist, dann finden unsere aufgewühlten Seelen Ruhe, auch angesichts der Klimadebatte. Im Stillesein liegt die Kraft. Auf die Drohungen der Assyrer lesen wir die Reaktion der Israeliten. Sie schweigen still und antworteten ihnen kein Wort. Und das ist in der Bibel ein wichtiges Prinzip. Ich denke daran, als Israel in der Falle war, gerade befreit aus Ägypten, rechts und links Berge, vor ihnen das Rote Meer und hinter ihnen die große Heeresmacht der Ägypter. Und dann heißt es so schön in 2. Mose 14, Vers 14, beim Durchzug durch das Rote Meer: Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. In Stillsein und Vertrauen ist eure Stärke, sagt Jesaja in Kapitel 30, Vers 15. Und diese Gelassenheit, die wünsche ich mir, auch wenn wir jetzt tiefer in dieses Thema Klimaretter oder Menschenretter einsteigen. Ich habe überlegt, wie gehen wir weiter vor? Und habe mich auch gefragt, von wem können wir am meisten lernen? Wer lebte in einem Unrechtssystem und hat sich nicht verbogen, auch wenn das Verhalten und die Forderungen der Regierenden und der Masse noch so absurd waren, und hat gleichzeitig die Menschheit am positivsten beeinflusst? Wer ist das? Jesus Christus, der 33 Jahre hier auf dieser Erde gelebt hat. Und auch bezüglich des Themas zwischen Klimaretter und Menschenretter können wir von ihm am meisten lernen. Deshalb, wir lernen von Jesus Christus. Er kam auf diese Welt, um Menschen zu retten. Im Haus des Zöllners Zachäus sagt er: Der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Menschenrettung ist seine Mission. Nun, zur Klimarettung wurde 2019 von der Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland das Klimaschutzprogramm beschlossen. Und dabei geht es um eine, ich zitiere, gesamtgesellschaftliche Kraftanstrengung zum Klimaschutz. Und ihr werdet es wahrscheinlich vermuten, ich muss jetzt mal ein Mädel zitieren, Greta Thunberg. Weltklimakonferenz 2018. Ich zitiere: Was ich auf dieser Konferenz zu erreichen hoffe, ist die Erkenntnis, dass wir einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt sind. Dies ist die größte Krise, in der sich die Menschheit je befunden hat. Zuerst müssen wir dies erkennen und dann so schnell wie möglich etwas tun, um die Emissionen aufzuhalten und versuchen, das zu retten, was wir noch retten können. 2019, auf der Reise von Stockholm nach Davos, sagte sie: Ich will, dass ihr Angst habt. Angst machen ist die beste Methode, um Menschen zu manipulieren. Das haben wir immer schon in der Geschichte erlebt, leider auch in der Geschichte unseres Volkes des Dritten Reiches. Das ist ein altes Muster, damit Menschen alles mitmachen, auch wenn es noch so abwegig erscheint. Klimarettung, zweifellos ein edles Ziel, aber illusorisch. Nun, ich glaube, in einem Punkt sind wir uns alle einig: Wir müssen verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umgehen. Und dazu haben wir einen Auftrag. Und den nehmen wir ernst. Gott sagt in 1. Mose 2, Vers 15: Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und zu bewahren. Und zur Bewahrung gehört eben auch: Bitte die Umwelt nicht verschmutzen. Wenn ich sehe, was täglich weggeschmissen wird, dann wird dieser Auftrag millionenfach verletzt. Ich nehme ganz bewusst jedes Jahr teil an der Gebietsäuberung unseres herrlichen Ortes Haigersteinbach. Wir haben ja nur 900 oder 860 Einwohner und einmal im Jahr gehen wir unsere Straßen ab, den Fahrradweg, laufen die Waldwege entlang und sammeln Müll ein. Ich habe mich gekümmert mit einem Team vom Ortsausgang ungefähr 1 Kilometer bis zur nächsten Kreuzung. Wir haben rechts und links im Straßengraben eingesammelt. Ich hatte an meinen Tiguan einen Anhänger. Der Anhänger war rappelvoll, überwiegend Flaschen, sodass wir hinterher noch 2 Kisten Flaschen mit Pfand wieder abgeben konnten. Unglaublich, was alles weggeschmissen wird. Und da haben wir natürlich eine Verantwortung. Ich werfe selbst das kleinste Bonbonpapier, was ich mir gerade hier gegessen habe wegen meiner Erkältung, das werfe ich nicht irgendwo hin, das kommt in die Tasche und dann in den Müll. Wir verschmutzen die Umwelt nicht. Wir wollen unseren Mitmenschen nicht den Zugang zu einer sauberen und lebenswerten Umwelt stehlen. Und so ist es auch unsere Aufgabe. Und da musste ich gerade dann denken, als du deinen Enkelsohn auf dem Arm hattest, auch das ungeborene Leben zu schützen. Wir debattieren über den Klimawandel und im selben Atemzug geben die Verantwortungsträger den Paragraphen 219 frei. Und im EU-Parlament diskutiert man darüber, dass Abtreibung ein Recht wird und der Paragraph 218 auch in Deutschland abgeschafft werden soll, wie man das von einigen leitenden Politikern im Bundestag schon gehört hat. Und da merken wir, wie schizophren das alles ist. Nun müssen wir uns fragen, ob Gretas Analyse richtig ist. Ist dies tatsächlich die größte Krise, in der sich die Menschheit befunden hat? Spricht hier nicht jemand, der die Geschichte gar nicht kennt? Hat sie gar nicht im Blick? Geschweige denn die Heilsgeschichte? Denn die kennt ja eine viel größere Krise. Die größte Krise ist der Sündenfall. Und weil sie die schlimmste Krise übersieht, wird aus dem berechtigten Anliegen, verantwortungsbewusst mit der Schöpfung umzugehen, eine Ideologie, also eine Weltanschauung. Oder wir müssen inzwischen auch von der Klimareligion sprechen. Und ein Kennzeichen jeder Religion ist Druck bis hin zu Zwangsbekehrungen. Und so muss ich leider das Verhalten mancher Klimaaktivisten bezeichnen, wenn sie zwingen, sich festkleben, sich von Autobahnbrücken abseilen. Das passt genau zu dem Thema Religion. Aber das widerspricht dem Evangelium der Bibel. Gott zwingt niemanden zu seinem Glück. Nicht Zwang, sondern eine freiwillige Entscheidung aus Liebe aufgrund der Gnade, die Gott uns Menschen entgegenbringt. Und das ist die Lösung. Nahezu alle politischen Entscheidungen werden mit der Frage verbunden, kommen wir den Klimazielen näher? Klima, Klima, Klima. Und damit wird Klima zum Gott, dem alles geopfert wird. Und ich war erschrocken, als ich das las, selbst Kinder sollen geopfert werden. Verena Brunschweiger hat ein Buch rausgebracht, Kinderfrei statt kinderlos, ein Manifest. Und darin beschreibt die Lehrerin, warum der Verzicht auf Nachwuchs der größtmögliche Beitrag sei, den jeder Einzelne zum Klimaschutz leisten könne und wieso Eltern ihrer Meinung nach ökologische Schuld auf sich laden, wenn sie ein Baby in die Welt setzen. Ein Kind stößt jährlich ca. 60 Tonnen CO2 aus. Wenn wir autofrei leben würden, würden wir nur 2,4 Tonnen CO2 im Jahr einsparen. Oder ich lese bei einer Tierschützerin, Ingrid Newkirk, ich weiß, eine Engländerin, sie schreibt, 6 Millionen Juden starben in Konzentrationslagern, aber 6 Milliarden Brathähnchen werden in diesem Jahr sterben. Ist das nicht schrecklich? Brathähnchen zu essen ist legitim, ihr lieben Schweizer. Denn Gott sagt, alles, was sich regt, ist euch zur Nahrung gegeben. Aber Menschenleben zu töten, ist das Schlimmste, was wir tun können. Denn Gott sagt, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll vergossen werden. Denn der Mensch ist im Bilde Gottes geschaffen. Kann man alles nachlesen in 1. Mose 9. Für mich sind das absurde Auswüchse. Die Natur unter allen Umständen schützen zu wollen, koste was es wolle. Und ihr Lieben, das ist das Ergebnis eines evolutionistischen Weltbildes. Ein falsches Weltbild setzt falsche Schwerpunkte. Wenn die Natur zum höchsten Prinzip erklärt wird, werden auf absurde Weise die Schwerpunkte verschoben. Nun, ich will das beherzigen, was ich vor kurzem in den Sprüchen las, Sprüche 23, Vers 17, dein Herz eifre nicht gegen die Sünde, sondern um die Furcht des Herrn jeden Tag. Ihr merkt schon, man kann sich so richtig hineinsteigern in dieses Thema, wenn man diese ganzen absurden Forderungen liest. Und deshalb schauen wir mal zurück in unsere jüngere Geschichte unseres deutschen Volkes. Ihr Lieben, nach der schrecklichen Zeit totalitärer Systeme haben die Väter unserer Verfassungen, auch unseres deutschen Grundgesetzes, festgehalten, dass alles der Gottesfurcht unterzuordnen ist. Denn Ehrfurcht vor Gott macht weise, macht auch weise, aktuelle Probleme unserer Zeit recht anzugehen. Und so heißt es ja bis heute in 4 unserer deutschen Landesverfassungen, Ehrfurcht vor Gott. Und in der baden-württembergischen steht Artikel 12 im Geiste christlicher Nächstenliebe. Damit ist auch ganz klar, welcher Gott damit gemeint ist. Weil man heute immer wieder hört, wir müssen den Gottesbegriff neu erklären. Nein, es ist der Gott der Christen. Es ist der Gott der Bibel. Und dann heißt es hier, Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Würde des Menschen und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, zum Verantwortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, hier haben wir es, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Nun, als ehemaliger Lehrer hätte ich dem Schüler gesagt, pass mal auf, das ist eine Aufzählung. Das sind mehrere Erziehungsziele. Es müsste doch eigentlich heißen, sind vornehmste Ziele der Erziehung. Aber die Väter der Verfassung haben geschrieben, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Es sind mehrere Ziele und doch ist es so formuliert. Warum? Weil sie genau wissen, wenn die Gottesfurcht wegbricht, bricht alles zusammen. Wenn die Gottesfurcht wegbricht, gibt es keine Achtung mehr vor der Menschenwürde. Und das sehen wir in der ganzen Diskussion zum Thema Abtreibung. Wenn die Gottesfurcht wegbricht, wird die soziale Schere immer größer. Und wenn die Gottesfurcht wegbricht, gehen wir auch nicht mehr verantwortungsbewusst mit der Schöpfung unseres Schöpfers um. Und das ist der Schlüssel. Dann bricht alles zusammen. Und deshalb, Zukunft braucht Herkunft. Ich zitiere gerne diesen testamentarischen Satz des Heidelberger Philosophen Hans-Georg Gadamer. Wenn wir uns dieser Herkunft nicht mehr erinnern, werden wir keine Zukunft haben. Gottesfurcht ist der Schlüssel zum richtigen Umgang miteinander und der Schlüssel zur Bewahrung der Schöpfung. Und so sagt der weise Salomo, Gottesfurcht ist die Quelle der Weisheit. Also weise Entscheidungen setzen Achtung und Ehrfurcht vor Gott voraus. Uwe Holmer, der Pfarrer, der Honeckos beherbergt, ich weiß nicht, ob ihr diesen Film gesehen habt, den Josef Liefers vor einiger Zeit gedreht hat, von diesem Pfarrerehepaar. Und niemand wollte ja Erich und Margot Honecker haben, aber dieser Pfarrer hat sie aufgenommen. Dieser Film ist ein hervorragendes Zeugnis für christliche Nächstenliebe. Und wir haben mit Uwe vielleicht sein letztes Buch gemacht, das heißt Zuversicht. Und auf Seite 103 zitiert er den ehemaligen Ministerpräsidenten von Niedersachsen, also einem unserer 16 Bundesländer. Und wisst ihr, wer Ernst Albrecht war? Ernst Albrecht war oder ist der Vater von Ursula von der Leyen. Es war ein gläubiger Mann. Und sollte ich je in meinem Leben Ursula von der Leyen einmal treffen, dann würde ich ihr sagen, liebe, sehr geehrte Frau von der Leyen, immerhin die wichtigste Frau Europas, bitte bedenken Sie doch bei all Ihren Entscheidungen, was Ihr Papa im Sächsischen Landtag gesagt hat. Ich zitiere: Das Problem unserer Zeit ist nicht die Atombombe, sondern die Gottesferne. Wenn wir dieses Problem lösen, lösen wir alle anderen Probleme. Ernst Albrecht. Und das betrifft auch das Klimaproblem. In der Gottesferne werden wir es nicht lösen. Die Bemühungen werden scheitern. Und ich frage mich ja manchmal, wie kann es sein, dass intelligente Menschen so naiv sind, zu glauben, sie könnten das Klima verändern und somit die Welt retten? Letztendlich ist das alles nichts weiter als eine Frucht entstanden aus der Abkehr von Gott und seinem Wort. Und aktuell erleben wir das, dass ganz neue, andere existenzielle Probleme die Klimaziele in den Hintergrund treten lasse. Und das zeigt mir, wenn wir keine feste Verankerung in Gott und seinem Wort haben, relativieren sich ganz schnell edle Ziele und ordnen sich anderen Problemstellungen unter. Wie willst du sonst erklären, dass Pazifisten auf einmal fordern, Panzer in Kriegsgebiete zu liefern? So wird die Frage nach Halt und Orientierung immer lauter gestellt. Worauf kann ich mich wirklich noch verlassen? Ich weiß nicht, ob ihr diese beiden Namen kennt, waren auch beides Ministerpräsidenten. Nach der Wende, also in den 90er Jahren, war einer der beiden Brüder der erste Ministerpräsident von Thüringen und der andere Bruder, Joachim oder Hans-Joachim, war mal SPD-Kanzlerkandidat. Also Bernhard Vogel und Hans-Joachim Vogel, die Vogelbrüder. Und als sie in den Ruhestand gingen, was macht ein Politiker? Schreibt ein Buch. Haben die beiden ein Buch geschrieben und das Buch hat den schönen Titel Deutschland aus der Vogelperspektive. Und in diesem Buch schreiben sie von einem archimedischen Punkt, einem absolut festen Angelpunkt, den man im Leben braucht. Und für sie sei das der Glaube an Gott. Ihr Lieben, ohne Halt in Gott und seinem Wort werden wir haltlos und orientierungslos und kopflos. Sind das nicht treffende Adjektive für die ein oder andere politische Entscheidung? Und letztlich empfinden immer mehr Menschen, dass alles sinnlos wird. Und alle Losigkeiten haben ihren Ursprung in der Gottlosigkeit. Das ist schon interessant. Zukunft braucht Herkunft. Wenn in Deutschland größte Ehren einem Menschen zuteil werden soll, also höchste militärische Ehren, was wird dann gemacht? Dann wird der große Zapfenstreich gespielt. Und die zu ehrende Person darf sich Lieder aussuchen, aber eins steht fest verankert. Zum Schluss wird ein Lied gespielt Und ich habe das neulich, als Angela Merkel der große Zapfenstreich gespielt wurde, habe ich gemerkt, wie die Reporterin so ein bisschen rumdruckste und das so ein bisschen relativieren wollte, als es dann auf einmal hieß, ich bete an die Macht der Liebe. Dann hat sie versucht, den Begriff Macht etwas so anders zu erklären. Da habe ich gedacht, Mädchen, guck doch mal, was weiter steht. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesu offenbart. Das wird bei jedem großen Zapfenstreich in unserem Land gespielt. Und das ist für mich der stärkste Beweis, dass wir von der Herkunft her ein christliches Land sind. Und hat Hans-Joachim Gauck, damaliger Bundespräsident, 2017 verabschiedet wurde mit dem großen Zapfenstreich, hat er sich ein wunderschönes Lied gewünscht, das haben wir vorhin schon gehört. Ein feste Burg ist unser Gott. Gibt es einen stärkeren Beweis für unsere christlichen Wurzeln? Wenn wir diese Wurzeln leugnen, entwurzeln wir, dann geht jede Stabilität verloren. Deshalb Zukunft braucht Herkunft. Aber sehen wir uns das Problem weiter an. Jesus fordert auf, zuerst nach Gottes Reich zu trachten. In der berühmten Bergrede sagt er, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden, Matthäus 6, Vers 33. Und das ist schon interessant, zuvor zeigt er auf, wie wichtig es ist, Gott ganz zu dienen. Und wenn wir diesen Schwerpunkt setzen, dann bleiben alltägliche Sorgen nicht aus. Aber, und jetzt kommt das Mutmachende, der Vater im Himmel sorgt in der Tier- und Pflanzenwelt für Nahrung und Kleidung. Und wenn er schon die versorgt, die uns zur Nahrung dienen sollen, wie viel mehr uns, die wir ihn zum Vater haben. Und dann betont der Herr Jesus nochmal, dass Menschen ohne Gott andere Prioritäten setzen. Und er warnt davor, alles dafür zu geben, die Welt zu gewinnen, die Welt zu retten und dann Schaden zu nehmen an der Seele. Was hat der Mensch davon? Er verspielt die ewige Gemeinschaft mit Gott, setzt auf Vergängliches und vergeht. Das heißt, Menschen mit Gott, wir suchen in erster Linie Gott und sein Reich. Das bedeutet anzuerkennen, dass Gott der Vater über alle Bereiche des Lebens die Herrschaft hat. Es bedeutet zu tun, was er sagt. Und das bedeutet, den rechten Weg zu gehen, den Gott uns in seinem Wort sagt und den unser Herr Jesus bereits gegangen ist. Und da fällt gerade bezüglich des Trachtens nach Gerechtigkeit auf, dass Jesus in einer Welt voller Ungerechtigkeit keine politische Partei gegründet hat, um gegen das Unrecht römischer Herrscher zu kämpfen. Jesus hat in seinem Umfeld Gerechtigkeit gelebt und gelehrt. Hätte Jesus versucht, die Welt zu verändern, und er hätte ja Massen von Menschen gehabt, die ihm gefolgt sind. Tausende sind ihm gefolgt. Aber hätte er versucht, die Welt zu ändern, zu verbessern, wäre das in einem Meer voller Blut und Tränen geendet. Er weiß, dass das Problem viel tiefer sitzt. Der Fürst dieser Welt ist der Diabolos und die Quelle vieler menschlicher Probleme ist das Herz. So sagt der Herr Jesus, aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerung. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Matthäus 15, Vers 19. Darf ich es mal so ausdrücken? Der Gutmensch scheitert an guten Ideen, weil er eben nicht gut ist. Der Gutmensch scheitert an guten Ideen, weil er eben nicht gut ist. Und so wird auch die Klimaidee scheitern. Wir wollen hier klimaschädliche Stoffe einsparen, zerstören aber im selben Moment die Umwelt, sind ganz stolz, dass wir E-Autos haben. Aber um Lithium und Kobalt zu gewinnen, für die Batterien wird im Süden, auf der Südhalbkugel, sind unzählige Kinder damit beschäftigt, diese Materialien zu gewinnen. Fachleute sagen, dass allein die Produktion eines E-Autos, weil also von der Entsorgung ganz zu schweigen, die Umwelt doppelt so hoch belastet wie die Herstellung eines Diesels. Nachzulesen, Prima Klima, Seite 48. Es heißt, um eine Tonne Lithium zu gewinnen, werden 2 Millionen Liter Wasser verbraucht, besser gesagt vergiftet. Und nach meiner Einschätzung ist Wasser die wichtigste Ressource für die Zukunft. Wir müssen verhindern, dass permanent Wasser verschmutzt wird und riesige Waldflächen abgeholzt werden. Das wäre aus meiner Sicht der wichtigste Beitrag, um die Schöpfung zu bewahren. Ich war jetzt mit meiner Frau an der See, an der Nordsee. Ihr glaubt nicht, was da alles weggeschmissen wird und wie viel Plastik im See ist. Das ist wirklich schlimm. Aber ich denke auch bei uns in Mittelhessen auf der Kalteiche, ein wunderschönes Waldgebiet, wo ich wohne, da werden Windkraftanlagen aufgestellt mitten in Waldgebieten, Wald abgeholzt. Und damit das Windkraftwerk sicher steht, ist ein entsprechendes Fundament erforderlich. Das hat einen Durchmesser von 20 bis 30 Metern, eine Tiefe bis zu 4 Meter. Hier werden 1300 Kubik Beton, 180 Tonnen Stahl verbaut. Und insgesamt hat das Fundament ein Gewicht von 3500 Tonnen. Und bei einer Tiefgründung werden zusätzlich circa 15 Meter lange Betonpfeiler in den Boden gerammt. Und jetzt kommt der Hammer. Das geschieht mitten in einem Wasserschutzgebiet. Dass wir dieses Wasser am Ende nicht mehr trinken können, ist ja logisch, oder? Und jetzt versteht ihr vielleicht auch, warum ich mich seit einiger Zeit engagiere in einer Bürgerinitiative gegen Windkraft auf der Kalteiche. Weil da eben Wald abgeholzt wird und Wasser verseucht wird. Und es ist einfach schlimm. Aber das ist das Problem des Menschen. Römer 1 beschreibt es treffend ab Vers 18. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit der Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde, indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes verwandelt in das Gleichnis eines Bildes vom vergänglichen Menschen und von Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren. Darum hat Gott sie dahingegeben und in den Begierden ihrer Herzen in die Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt den Schöpfer zu ehren, der gepriesen ist in Ewigkeit. Ich denke, dieser Text spricht für sich. Und man fragt sich ja, wie es zu manchen Entscheidungen kommen kann. Wie erklären wir uns die Hybris des Menschen, dass wir den Klimawandel stoppen könnten? Da fällt mir eigentlich nur die Aussage des Paulus ein, haben wir die Tage noch in der Bibelstunde gelesen, Epheser 4, Vers 18. Der natürliche Mensch ist verfinstert am Verstand, fremd dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens. Und ihr Lieben, deshalb ist es unsere vornehmste Aufgabe, auf die Notwendigkeit hinzuweisen, dass jeder Mensch ein neues Herz, eine neue Denkzentrale braucht. Oder Paulus spricht in Römer 12 von einer neuen Gesinnung. Und das ist durch Jesus Christus möglich. Und deshalb konzentrieren wir uns in erster Linie auf unseren Auftrag. Und ich finde das so schön, Paulus fasst ja den Auftrag, den wir haben für Timotheus nochmal zusammen in 2. Timotheus 4 in den ersten 5 Versen. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus, der Lebende und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und seinem Reich. Predige das Wort und stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dann kommt die Begründung. Es wird eine Zeit sein, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln hinwenden. Und dann fasst er das alles zusammen. Das ist die letzte Mahnung bezüglich des Dienstes, die wir von Paulus haben. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Und ihr Lieben, das ist ja jetzt nicht zu irgendwelchen Menschen geschrieben. Timotheus befand sich in der großen Gemeinde in Ephesus. Und Paulus sagt, es wird eine Zeit sein, da wollen eben auch die Christen nicht mehr die Wahrheit hören und kehren sich davon ab und sind offen für Fabeln und eigene erfundene Geschichtchen. Deshalb dieser Vers 5 hat für mich eine große Bedeutung. Du aber sei nüchtern. Das heißt, wir wollen nicht in Extreme verfallen. Wir bleiben auf dem Weg der Mitte und wir rüsten verbal ab. Wir beklagen nicht nur das Negative, es muss genannt werden. Aber bleib nicht dabei, sondern predige das gute alte Evangelium und geh im Vertrauen auf deinen Herrn deinen Weg. In diesem Zusammenhang fiel mir ein Gebet ein, was ich in dem Buch gelesen habe von Erwin Lutzer. Wir wollen nicht schweigen. Und er endet ja jedes Kapitel mit einem Gebet. Und auf Seite 176 fand ich Folgendes. Vater, in einem Zeitalter der Wut, der Übertreibung und der Täuschung, hilf uns, dass wir uns nicht nach rechts oder links wenden. Lehre uns, wann wir reden und wann wir schweigen sollen. Gewähre uns einen festen Platz, um zu stehen und zu reden und uns nicht zu schämen, diese Kultur daran zu erinnern, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Hilf uns zu erkennen, dass wir die Menschen dann am meisten lieben, wenn wir ihnen die Wahrheit sagen. Denn es ist die Wahrheit, die Menschen frei macht. Paulus schreibt, er trage Leid. Wir haben das soeben in einem Lied gesungen. Wir müssen mit Beschimpfungen rechnen, mit Unverständnis, Gegenwind in Kauf nehmen. Und wenn wir zum Beispiel die Klimapolitik hinterfragen, müssen wir mit schlimmsten Beleidigungen rechnen. Ihr Lieben, ich weiß, wovon ich rede. Ich hatte in Idea Spektrum, war eine kurze Notiz, Zusammenfassung von diesem Vortrag, den ich woanders gehalten hatte. Und da bekam ich Beleidigungen. Das ist unglaublich. Aber wir ertragen das. Und wir beten für die Situation und auch um Weisheit. Tu das Werk eines Evangelisten. Wir haben einen klaren Auftrag, nämlich das Evangelium weiterzugeben. Wie viel Energie haben wir zum Beispiel in den letzten Jahren vergeudet, weil wir uns wegen Corona gestritten haben. Das gefällt dem Feind Gottes, aber nicht unserem Herrn Jesus. Wir haben eine Mission. Und gerade diese Tage erleben wir eine große Offenheit für das Evangelium. Und es bewahrheitet sich wieder einmal der Grundsatz, in jeder Not liegt eine neue Chance. In jeder Schwierigkeit steckt eine neue Möglichkeit. Und das wollen wir nutzen. Und deshalb lasst uns gemeinsam wieder den eigentlichen Auftrag sehen, das ehrt unseren Herrn. Und dann sagt Paulus, vollbringe deinen Dienst. Das heißt, gib nicht auf. Kündige nicht den Dienst für den Höchsten. Bring zu Ende, was der Herr dir aufgetragen hat, bis er wiederkommt. Und in diesem Sinne, lasst uns zusammenstehen und mit großer Freude die schönste Aufgabe der Welt erfüllen, indem wir als erlöste Sünder unerlösten Menschen sagen, dass es einen Erlöser gibt. Jesus Christus. Und deshalb ein dritter Punkt. Wir verschweigen nicht die Zukunftsaussichten dieser Erde und reden von Hoffnung. Gott verfolgt einen Plan. Und dazu gehört auch, dass genau auf dieser Erde, trotz aller Umweltverschmutzung, unter der Herrschaft von Jesus Christus 1000 Jahre ein Friedensreich sein wird. Dann aber wird diese Erde vergehen. Und deshalb macht es Sinn, sich nicht in erster Linie für das Vergängliche einzusetzen, sondern für das Unvergängliche. Und das ist die Seele des Menschen. Der Herr Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber mein Wort bleibt bestehen. Und Petrus schreibt, diese Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, wird verbrannt werden. Wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und diese Tatsachen machen uns die Dringlichkeit unserer Botschaft deutlich. Und deshalb lasst uns alle Kraft da reinsetzen, Menschen den Ausweg aus der Sackgasse zu zeigen. Und deshalb greifen wir den Dienst der Versöhnung auf. 2. Korinther 5, die Verse, die wir einleitend schon gelesen haben. Wenn jemand in Christus ist, ist er eine Neuschöpfung. Ich dachte so schön, das passt so schön. Wir reden ja von der Schöpfung, eine Neuschöpfung. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Und so sind wir, die wir den Herrn Jesus lieb haben. Wir sind Gesandte, wir sind Botschafter an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist unser Auftrag als Menschenretter. In Christus wird alles neu. Und deshalb, unser Motto heißt nicht, lasst euch jetzt anketten, lasst euch auf die Straße kleben, lasst euch nichts gefallen. Unser Motto heißt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und damit das überhaupt möglich ist, hat Gott selbst den Preis für die Versöhnung bezahlt, indem er seinen eigenen Sohn zur Sünde machen ließ. Unvorstellbar und doch wahr. Das ist die Botschaft, die eine kaputte Welt hören muss. Um das ganze Problem nochmal auf den Punkt zu bringen, lese ich euch mal Auszüge aus einem sehr bewegenden Brief, den jemand an Greta und ihre Mitlaufenden geschrieben hat. Es ist wahr, die Welt, wie wir sie euch überlassen haben, ist wirklich nicht im besten Zustand. Umwelt verschmutzt, Kriege, Naturkatastrophen, Armut, Krankheit und Elend. Jedoch, ob ihr es glaubt oder nicht, sie war schon so, als wir und eure Großeltern jung waren. Auch da war nicht alles gut. Trotzdem, es ist zu wenig, was wir tun für die künftige Welt und die kommende Generation. Denn die wichtigste aller Ressourcen, die es gibt, wird sinnlos verschleudert. Es ist der Sinn des Lebens. Schon früh im Leben entreißen wir euch die Mutter, wo ihr sie so nötig hättet. Ihr wächst auf, isoliert und verzweifelt, ein Recht darauf habend, in Sicherheit und Geborgenheit in einer Familie mit beiden Elternteilen und vielen Geschwistern aufzuwachsen. Ja, wir haben in den wirklich wichtigen Dingen versagt. Und nun sorgt ihr euch um die Zukunft. Aber wie sieht denn eure Gegenwart aus? Ihr verbringt inzwischen den größten Teil des Tages vor dem Computer. Ständig seid ihr auf der Flucht in eine Scheinwelt, die von euch zehrt. Wenn ihr auf Smartphones, auf Tablets, Spielkonsolen verzichtetet, würdet ihr bald erkennen, wie lebenswert und schön die Welt sein kann. Ihr sorgt euch nun um das Weltklima und vergesst, was wirklich bedroht ist. Es sind eure Herzen. Man will es stehlen. Alle Arten von Unreinheit sollen darin eingepflanzt werden. Ist das nicht seltsam? Während die Träume immer universeller werden, gestalten sich die Katastrophen immer persönlicher. Wenn wir also die Welt, wenn ihr die Welt retten wollt, dann fangt am besten bei euch selbst an. Denn da ist die Wirkung am größten und am nachhaltigsten. Und vor allem lasst euch den Glauben nicht nehmen und auch nicht die Hoffnung. Denn ohne Gott geht die Natur zugrunde. Ganz von selbst. Zitat Ende. Ja, ihr Lieben, wir reden von Hoffnung. Es mag noch so dunkel werden, wir kennen das Licht. Es mag noch so hoffnungslos werden, wir haben Hoffnung. Und es mag noch so aussichtslos erscheinen, wir haben Aussicht. Und das Problem des Menschen ohne Jesus bringt einer der einflussreichsten deutschen Philosophen und Soziologen des 21. Jahrhunderts, Jürgen Habermas, auf den Punkt. Ich zitiere, angesichts von Schuld, von Einsamkeit, von Leid und von Tod ist die Lage des Menschen prinzipiell trostlos. Ja, wenn diese Welt alles ist und der Mensch nur ein biologischer Algorithmus, haben wir tatsächlich keine tragfähige Hoffnung. Wer ein evolutionistisches Weltbild hat, kommt logischerweise zu solchen Ergebnissen. Und da man nicht akzeptiert, dass die Welt durch übernatürliche Prozesse entstanden ist, will man sie durch natürliche retten. Und das kann nicht funktionieren. Hoffnung ist nur dann berechtigt, wenn sie in der Realität begründet ist. Und nun ist Hoffnung für uns Christen etwas anderes, als sie allgemein verstanden wird. Sie ist nichts Ungewisses. Sie ist kein frommer Wunsch. Sie ist kein Vertrösten auf bessere Zeiten, sie ist Wirklichkeit. Und so schreibt Professor Hans-Joachim Eckstein, in der Gestalt der Hoffnung ist das Kommende schon da, bevor es eintrifft. Ihr Lieben, Hoffnung ist für uns eine Person. Jesus Christus. Deshalb schreibt Paulus ja auch, wo er das große Geheimnis lüftet in Kolosser 1, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nun soll das ja keine Theorie bleiben. Wie viel Halt, wie viel Zuversicht und Trost diese lebendige Hoffnung gibt, wird am deutlichsten angesichts des Todes. Freddy, du wirst ja morgen an einem offenen Grab predigen. Und da wird mir das immer wieder so deutlich, wurde mir auch vor einiger Zeit bewusst, als ich bei uns im Ort einen Menschen beerdigen sollte, wo ich mir nicht sicher bin, ob er Jesus überhaupt gekannt hat. Und auch die Angehörigen haben mit Gott nicht viel am Hut. Und ich habe immer wieder überlegt, wie ich ihnen den Unterschied zwischen einem Nichtchristen und einem Christen deutlich machen kann. Und dann wurde mir eins klar, jeder Mensch lebt dem Tod entgegen. Das ist todsicher. Aber als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und das ist genauso sicher. Als Christen sterben wir dem Leben entgegen. Und deshalb reden wir von Hoffnung. Deshalb haben wir Zuversicht. Und deshalb lassen wir uns auch nicht durch die ganzen Krisen einschüchtern. Ich muss da immer an die Kapitänstochter denken. Die wurde angesichts eines drohenden, starken Sturmes auf dem Schiff geweckt von den Seeleuten, sie solle an Deck kommen oder sich in Sicherheit bringen. Sie schlief unten im Schiff und dann fragte sie nur, ist mein Papa auch an Deck? Ja, ja, der Captain ist natürlich an Deck. Und dann schlafe ich ruhig weiter. Und unser Vater im Himmel ist nicht irgendein Captain, sondern der Gott, der nicht nur durch die Stürme hindurchträgt, sondern sie auch zulässt. Er handelt dadurch. Und all die Krisen sind ein Anruf Gottes an uns, an diese Welt. Und so haben wir herrliche Aussichten. Wir sterben als Christen dem Leben entgegen. Und deshalb sind wir in erster Linie als Menschenretter unterwegs. Und in zweiter Linie gehen wir verantwortungsbewusst mit der Schöpfung um, die uns unser Schöpfer anvertraut hat. Die Gnade sei mit uns. Amen. Wir erheben uns zu einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, du hast diese Welt wunderbar gemacht. Und als ich gestern hier auch durch dieses Gebiet fuhr und die herrlichen Berge sah, kann ich immer wieder nur staunen über die Herrlichkeit deiner Schöpfung. Und dir als unserem Schöpfer geben wir alle Ehre. Aber für uns bist du nicht nur Schöpfer, sondern auch ein liebender Vater. Du hast deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt, um uns zu suchen und zu retten. Und so dürfen wir an Christi statt diese herrliche Botschaft hinausrufen in eine verlorene, verunsicherte Welt. Menschen von Hoffnung in ihrer Hoffnungslosigkeit erzählen. Menschen, die die Sinnlosigkeit des Lebens so stark empfinden, den Sinn des Lebens vorstellen, der allein in der Beziehung zu deinem Sohn Jesus Christus ist. Ach, lieber Vater, wir geben dir alle Ehre. Und so wollen wir lernen aus diesem Psalm 46. Bei dir wollen wir Zuflucht suchen. Du bist unser Rettungsort. Und in dir haben wir Stabilität in einer Zeit, die so instabil geworden ist. Deshalb geben wir dir alle Ehre an diesem Morgen. Wir ehren dich und wir wollen das immer wieder bezeugen. Herr Jesus Christus, wir haben dich lieb und wir freuen uns, dass du bald wiederkommst und wir dann für alle Zeit bei dir in der Herrlichkeit sein werden. Und so wissen wir, lieber Herr, wir sterben dem Leben dir entgegen. Und das ist einfach herrlich und einmalig. Und deshalb geben wir dir alle Ehre. Maranatha. Amen. Amen.